Wertes Präsidium, meine Damen und Herren, werte Laudatoren, ich bin überwältigt, geehrt und über die Maßen erfreut, welche Worte ihr gefunden habt. Danke sehr. Auch für die Organisation herzlichen Dank. Es ist wohltuend, in diesen historischen Räumen, die etwa 120 Jahre jetzt alt sind, sie so gefüllt zu sehen, so wie in unserer medizinischen Jugend. Und darf nun gleich meinem neuen Status gemäß über Geschichtliches berichten, und zwar über die geschichtliche Entwicklung der Halsschlagader-Operationen bei uns. Das Ganze hat begonnen, als eine Frau Tacker im 66. Lebensjahr in London um die Weihnachtszeit, also nicht weit von jetzt entfernt, plötzlich Zeichen, wie man in Wien sagen würde, eines Schlagerls, eines Streifers bekommen hat. Sie hat nämlich kurze Zeit, wenige Minuten, schlecht gesehen, und das war ein sogenanntes Halbseitenzeichen, das über einen drohenden Schlaganfall uns informiert. Es wurde damals dafür die erste Operation auf der Welt durchgeführt, und das in London, und es waren Größen wie DeBakey aus Houston, Eastcott und Wiley gegenwärtig. Hier sehen Sie dieses Schwarz-Weiß-Foto. Es wurde in London an einem kühlen Tag im Februar die Patientin bei offenem Fenster, es hat also Minusgrade gehabt, das hat den Vorteil gehabt, dass die Patientin und ihr Gehirn gekühlt war, der Stoffwechsel daher in der Klemmphase stark herabgesetzt war und ihr Kopf außerdem noch in einer Eiswasserlösung hineingelegt wurde. Hier sind die Operateure, DeBakey aus USA, Eastcott, der Hauptoperateur aus London, und sie haben diese Operation zum ersten Mal in der Welt durchgeführt und konnten von dieser Frau den drohenden Schlaganfall mit Halbseitenlähmung abwenden. Heute schaut eine Karotis-Operationssaal, sieht es aus eigentlich wie in einem Cockpit eines Jumbo-Jets, 50-faches Monitoring, die Gehirnströme werden gemessen, der Sauerstoffdruck. Es ist jene Operation, die wir am subtilsten und sorgfältigsten durchführen müssen, mit Lupenbrille, vielen Hilfsmitteln und dem Online-Monitoring sämtlicher Gehirnfunktionen und anderer Körperparameter. Nun ein paar ganz wenige Fotos ganz schnell. Ich entschuldige mich bei meiner Familie, aber es zeigt, dass eben diese Operation besonders sorgfältig und subtil durchzuführen ist. Die Halsschlagader muss frei präpariert werden, möglichst in der Non-Touch-Technik, ohne sie möglichst anzufassen. Hier ist schon der Zungennerv Hypoglossus zu sehen, und dann, das zeigen jetzt ein paar vielleicht nicht ein paar gewöhnungsbedürftige Bilder, dass eben die Halsschlagadererkrankung nicht nur eine verengende Erkrankung ist, dass zu wenig Blut ins Gehirn kommt durch die Verengung, sondern auch eine Erkrankung, die durch dieses verengende Substrat aus Cholesterinbrei auch ins Gehirn Partikel schießen kann. Wir sprechen dann von Embolien, also die Karotis-Verengung, die operiert gehört, ist auch eine embolisierende Erkrankung, die das Gehirn bedroht. Solche Substrate entfernen wir dann operativ aus der Halsschlagader. Schaut dann so aus, sind teils knochenharte, teils cholesterinbreiige Einblutungen, die also sonst kleine Partikel ins Gehirn senden würden und dort einen großen Schlaganfall machen. Und dem müssen wir vorbeugen. Wir schließen dann die Operation ebenso subtil mit einem aus der Leiste entnommenen Stück körpereigener Vene ab und machen hier einen Erweiterungspatch mit an die 100 Nähte. Das Ganze sollte zügig vonstatten gehen und etwa in 20 Minuten die Klemmzeit des Gehirns wieder aufgelöst werden können, bei aber dennoch größter Sorgfalt und Subtilität, weil das sich automatisch in den Ergebnissen widerspiegelt. Und mit dieser Politik konnten wir schon anfänglich die ersten 1000 Operationen im neuen Haus mit recht guten Ergebnissen, auch international gesehen, erreichen. Wir konnten den Schlaganfall, der auch eine Komplikation dieser Operation ist, unter 2% halten. Große Studien geben hier sogar 6% an. Also wir haben uns immer sehr bemüht und erfolgreich bemüht, dass man mit einer geringen Komplikationsrate hier zurechtkommt. Nun, in der Wissenschaft und Forschung bedarf es Zahlen prospektiver, randomisierter Studien, die hier als valide und durch nichts zu widersprechen dargestellt werden sollen. Und da hat es eben in den 90er Jahren erst, also man bedenke, 1953 die erste Operation, und dann hat es doch 40 Jahre gedauert, bis die ersten wirklich prospektiv validen Studien kommen konnten. Und hier hat eine amerikanische Studie bei der Karotisstenose verglichen, medikamentöse Therapie versus operativer Therapie. Und es kommt ganz klar zum Ausdruck, dass die operative Therapie nur in der Hälfte der Patienten Schlaganfälle verursacht, während allein die medikamentöse Therapie die doppelte Anzahl von Schlaganfällen mit sich bringt. Das heißt, diese Studie, ACCAS-Studie, hat uns damals den ganz klaren wissenschaftlichen, ärztlichen Auftrag gegeben, in solchen Situationen zu operieren und nicht nur medikamentös zu behandeln. Wobei damals die medikamentöse Therapie nicht viel mehr als eine Blutdruckeinstellung und die Gabe von Aspirin 0,3 war. In Amerika ein Grain Aspirin, ein Grandel, also so groß wie ein Zahn eines Stück Wildes. Also die haben damals das Aspirin so bemessen. Also ganz klarer Auftrag, Operation ist doppelt so gut wie medikamentöse Therapie bei drohendem Schlaganfall. Nun, nach dieser Studie war es nicht mehr möglich, aus ethischen Gründen klarerweise Operation versus medizinisches, medikamentöse Behandlung zu vergleichen, sodass hier diese Studien eigentlich bestätigt haben, dass man mit 6%, mit 1% pro Jahr Schlaganfall rechnen muss, also ausgezeichnete Ergebnisse mit der Operation erreichen kann. Während, wie gesagt, die doppelte Schlaganfallrate nur mit der medikamentösen. Also auch ein großes Befürworten der Operation, kommt aus Nordamerika diese Studie, und dann die europäische Karotis-Studie mit 1700 Patienten, die dann schon über 10 Jahre gereicht hat und auch genau das zeigt, nämlich 4,4%, also 5%, 0,4% pro Jahr, also ein ausgezeichnetes Ergebnis zur Verhinderung großer Schlaganfälle. Nun, schon noch historisch zu bezeichnende Studien kamen dann, welche die Operation, die offene, die wir hier gesehen haben, gegen den Stent vergleicht. Also jeder weiß heute, was ein Stent ist, sind Röhrchen, die man einschiebt und die dehnen und das offen halten. Und das ist eigentlich erst in unserem Jahrzehnt dann gelungen, nämlich im Jahr 2004 eine solche valide, randomisierte, prospektive Studie abzuleiten, die gezeigt hat, aber kein signifikanter Unterschied zwischen offener Operation und dem Stent. Nachdem das alles vor 2009 war, bezeichne ich als historisch. Wir werden dann von den beiden folgenden Herren ganz genau erfahren, was wirklich heute aktuell ist. Aber das ist historisch die erste Studie, die das zeigt. Es zeigt eben diese sogenannte SAPHIR-Studie, dass kein Unterschied ist zwischen der offenen Operation und dem Stenting, also dem Einsetzen eines Stents. Die beiden Verfahren werden damals als gleichwertig beschrieben in der Verhinderung des Schlaganfalls. Ebenso auch schon als historisch zu bezeichnen die SPACE-Studie aus dem deutschsprachigen europäischen Raum, welche zeigen konnte, hier eine Non-Inferiority, das ist der Fachausdruck dafür, dass eigentlich kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Verfahren besteht. Interessanterweise ist genau dort, wo wir lieber einen Stent setzen würden als eine offene Operation, nämlich bei den Patienten über 68 Jahre, sind die Ergebnisse schlechter als bei den Patienten, die nicht so dringend einen Stent brauchen würden, also bei den Jüngeren. Wir haben bei den Jüngeren bessere Stent-Ergebnisse als bei den Älteren. Das ist schade, weil es plausibel wäre, Stents den älteren, risikoreicheren Patienten anzubieten. Der Grund ist der, dass der Weg von der Leiste mit dem Stent bis hinauf durch das arterielle System über bei älteren Patienten schlechteren Schlagadern erfolgen muss und dabei Komplikationen entstehen können. Eine interessante Mitteilung noch. Wir wissen heute, dass wir innerhalb der ersten Woche nach solchen Schlaganfall-Warnsymptomen, nach transienten ischämischen Attacken, nach einem Schlagerl, einem Streifer, müssen wir innerhalb von einer Woche operieren. Das gibt die besten Ergebnisse. Wenn wir länger zuwarten, tritt häufiger ein Schlaganfall auf. Auch da wieder interessanterweise beim Stent ist es nicht unbedingt so. Da könnten wir uns mehr Zeit lassen. Noch ein Wort zur Anästhesieform, also zur Schmerzausschaltung. Auch hier interessanterweise hat die Allgemeinnarkose ein besseres Ergebnis, nämlich nur in 4 Patienten von 3.500 ein Herzinfarkt, während die in Lokalanästhesie operierten, wahrscheinlich doch wegen der psychischen Belastung während einer solchen Operation im wachen Zustand, die doppelte Herzinfarktfrequenz haben. Also die Lokalanästhesie ist nicht unbedingt hier der Weisheit letzter Schluss. Hier noch ein Bild, welches meta-analytisch all die Studien vergleicht, was besser ist. Es rankt sich alles hier im Mittelfeld. Dies sind Ausreißer, die ich nicht unbedingt erwähnen will. Insgesamt kann man allerdings sagen, dass die historische Überblickung dieser Studien, dieser Entwicklung, dieser Art von Chirurgie und Therapie bis 2009 nicht wirklich einen Unterschied ergeben hat, aber eben in der neuen Zeit jetzt die Studien kommen, die Stent und Operation vergleichen und wo schon ein dritter Arm dazukommt, wo man das moderne medikamentöse Behandlungskonzept vergleichend einschließt, nämlich mit modernen Antikoagulantien, Thrombozytenaggregationshämmern, mit Blutdrucksenkung und vor allem den ganz wichtigen Statinen. Professor Huck wird dann auch noch das Vitamin D und andere Medikamente nennen. Ich danke also für die Aufmerksamkeit und für die Einleitung, Worte, die ich hier sprechen durfte. Und ich glaube, jetzt geht es in die Tiefe und ins Detail bei den zwei kommenden. Danke sehr.